Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem kleinen Podcast In Principio. Wir freuen uns, gemeinsam mit euch durch die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags zu gehen. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin Alttestamentler und mit dabei ist natürlich auch
Christel Köhler, das bin ich und ich bin Neutestamentlerin. An dem 27. Sonntag im Jahreskreis geht es um Normen in allen Texten, könnte man in gewisser Weise sagen, aber nicht so richtig um Normen, die noch in der Norm sind, sondern wir haben es genannt, verrückte Normen. Das meint nicht, dass die total seltsam oder vielleicht sogar ein bisschen bescheuert sind, also verrückt in dem klassischen Sinne, sondern das Verrückte besteht darin, dass Normen verschoben werden. Es geht um Erwartungen, die wir haben, gesellschaftliche, religiöse Erwartungen. Und in den drei biblischen Texten dieses Sonntags wird mit diesen Erwartungen gespielt, beziehungsweise sie werden sogar entgrenzt, könnte man sagen.
Und als Einstieg in die erste Lesung, die wir als ersten Text besprechen wollen, eignet sich sogar der Sprung aus dem Hier und Jetzt in den Text hinein. Weil selbst in unserer Gesellschaft, in der wir leben, streben wir immer noch zu Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die immer noch nicht komplett erreicht ist. Und dann haben wir einen Hammersatz, mit dem die erste Lesung aus Genesis 2 am Sonntag anfängt. Christel, würdest du direkt einfach mit dem Text einsteigen?
Sehr gerne. Wir sind hier im zweiten Kapitel des Buches Genesis und damit im zweiten Schöpfungsbericht. Und da heißt es, dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist.
Du hast schon gesagt, wir sind im zweiten Schöpfungsbericht und der erste Schöpfungsbericht ist ja so wunderbar, weil alles gut ist. Jedes Schöpfungswerk ist gut. Und der zweite Schöpfungsbericht sagt uns auf einmal, nee, es ist nicht alles gut. Weil anders als im ersten Schöpfungsbericht, beim zweiten Schöpfungsbericht, der Mensch als Einzelner erstmal geschaffen wird. Aber es ist nicht gut, dass er alleine ist. Die Schöpfung ist nicht gut, wenn der Mensch einsam ist. Er braucht eben, und jetzt kommt dieser wunderbare Satz, der Mensch braucht eine Hilfe, die ihm ebenbürtig ist. Und da steckt unglaublich viel drin. Denn dieses Wort Hilfe, schnell würde man vielleicht abdriften und sagen, ja, das ist sowas wie eine Putzhilfe vielleicht. Nein, dieses Ezra, dieses hebräische Wort, taucht auf als Gottesbeschreibung. Gott ist eine Hilfe für sein Volk Israel. Also die Frau, die im Verlauf der Geschichte dann geschaffen wird, ist eine Hilfe, wie Gott eine Hilfe ist für sein Volk. Sozusagen die Frau wird über den Mann sogar erhöht und dann gleichzeitig doch wieder runtergezogen auf die Augenhöhe des Mannes, weil sie ihm eine Hilfe ist, aber ihm zugleich, aber ist eigentlich falsch, aber ich formuliere es mal so, aber ihm ebenbürtig ist, ihn auf der Augenhöhe begegnet, also wirklich als Lebenspartner da ist.
Es geht hier tatsächlich um eine Entsprechung des Menschen und des anderen Menschen, könnte man erstmal so sagen. Also der Mensch soll nicht allein sein, er braucht jemanden, der ihm ähnlich entsprechend ist und so, dass das eine Unterstützung, eine Hilfe füreinander ist. Und zwar eine wirklich existenzielle Hilfe. Das hast du ja mit dem Vergleich schon aufgemacht, dass dieser Begriff eben auch in der Beziehung zwischen Gott und Mensch verwendet wird. Und du hast das Wort Augenhöhe auch schon verwendet. Wir werden jetzt noch nicht sofort ins Evangelium rüberspringen, aber im Evangelium gibt es auch eine Vokabel, da heißt es nämlich, sie werden verbunden, da geht es auch um Mann und Frau. Und die werden aber eigentlich im Griechischen heißt es unter, sie tragen dasselbe Joch. Und in diesem Bild, und das geht ja hier um zwei Texte, die sehr eng miteinander korrespondieren, da ist es auch genau, dass man braucht eine Augenhöhe, um auch eine gemeinsame Aufgabe zu bewältigen. Und die gemeinsame Aufgabe ist ja auch, in der Welt zu leben. Und das ist das, was uns der zweite Schöpfungsbericht hier eigentlich genauso schon vor Augen führt.
Nein, ich will jetzt nicht direkt ins Evangelium springen, aber wenn du das Bild des Joches schon aufmachst, ist ja genau das. Beide stehen unter einem Joch im Evangelium und das kann man schön vergleichen. Unter einem Joch müssen zum Beispiel zwei gleich starke Tiere sein, um dieses Joch zu ziehen. Ansonsten geht es schief. Ich kann da keinen Stier und eine Katze dran machen, sondern gemeinsam wird daran gezogen. Aber wir bleiben in der ersten Lesung, weil sie einfach so wunderbar ist, voll wunderbarer Theologie ist, die es zu entdecken gilt.
Gleichzeitig ist es ein ganz bekannter Text und es gibt eben immer wieder was zu entdecken. In diesem Text, in dem es der Einsatz mit dieser Idee, dass Gott eben findet, dass nicht alles gut ist, ja eine überraschende Erkenntnis, wenn man die Bibel so chronologisch durchliest. Und dann tatsächlich auch der nächste Satz nach diesem ersten Vers 18, der Herr formt aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und so weiter und so fort. Also das heißt, wir haben eine ganz andere Form von Schöpfung, die hier berichtet wird gegenüber dem ersten Schöpfungsbericht, wo das quasi alles so ein bisschen im Raum passiert, ne? Also Gott schöpft die Tiere, er scheidet und so weiter und so fort. Die hat es was sehr Erdiges im wahrsten Sinne des Wortes, etwas sehr ja Handfestes, wie Gott die Dinge ins Leben ruft. Und es ist auch irgendwie ein sehr handfester, praktisch denkender Gott, der uns hier vorgestellt wird.
Und worauf du gerade hingewiesen hast, diesen Erdboden, macht sehr, sehr deutlich, wenn man diesen Text sehr genau liest, findet man in jedem Satz unglaublich tiefgehende Bedeutung. In Bezug auf den Erdboden und die Tiere ist zum Beispiel auffallend, dass der Mensch aus dem Staub geschaffen wird. Die Tiere aber aus dem fruchtbaren Erdboden, als wäre da eine Wertung schon drin. Aber für diese Feinheiten verweise ich gerne auf meine Einzelkommentierung auf unserer Homepage. Wir stoßen jetzt mal vor zu dem Verhältnis von Mann und Frau. Da wird ja gesagt, dass der Mensch nun erstmal die Tiere benennen soll und keines der Tiere ist ebenso ein entsprechender Partner. Nebenbei, das ist kein fehlgeleitetes Experiment, sondern die wunderbare Geschichte, dass Gott dem Menschen Autonomie verleiht. Der Mensch kann selbst entscheiden, aber das Ziel ist die Schaffung der Frau, nicht aus der Rippe, wie es da steht im Text, sondern aus der Seite des Mannes, also wirklich aus dem Innersten, dass man ein Teil des Mannes hinausgenommen wird. Und jetzt geht es für uns weiter mit der Frage, die ja dann auch im Evangelium relevant wird. Wie ist denn dieses Zusammensein von Mann und Frau zu denken? Man könnte ja direkt sagen, warte mal, wenn die Frau aus einem Teil des Mannes entstanden wird, ja okay, dann sind wir jetzt doch wieder bei dem Bild, dass die Frau natürlich untergeordnet ist. Sie ist sowieso Zweitgeschöpfte, sie ist nur aus einem Teil des Mannes geschöpft. Die eigentliche Schöpfung ist der Mann. PP, natürlich nicht. Wir stoßen jetzt vor zu der Revolution, die wir bereits im zweiten Schöpfungsbericht zu lesen bekommen.
Tatsächlich, und die Revolution steckt darin, dass wir zum einen jetzt irgendwann eine Unterscheidung der Begrifflichkeiten haben. Wir haben nicht mehr jetzt nur den Menschen, sondern der Mensch ist quasi in zwei Versionen da, nämlich in Mann und Frau. Das ändert sich eben auch sprachlich dann jetzt zum Ende dieses Textes ab Vers 23. Und was ich so bemerkenswert finde, ist, Gott sagt, es ist nicht gut alleine, er schafft eine Hilfe, die ebenbürtig ist, aber er sagt jetzt nicht zu dem Menschen, der zuerst war, so ist das jetzt, guck mal hier, das ist übrigens für dich, sondern er lässt auch hier den Menschen selbst erkennen. Und dann deswegen heißt es dann in Vers 23, der Mensch sprach, also er erkennt selber, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Und dann, Frau soll sie genannt werden, denn vom Mann ist sie genommen. Also es kommt die Unterscheidung hier. Es gibt etwas, was uns trennt und trotzdem ja auch etwas, was uns vereint.
Und das ist im Hebräisch auch viel schöner ausgedrückt, als man es im Deutschen machen kann. Luther hat daraus dann Mann und Männin gemacht, weil im Hebräischen eben auch diese Wörter für Mann und Frau aus derselben Wurzel standen, Ish und Isha. Deshalb mit Luther mit seiner Idee Mann und Männin, was uns sehr komisch heute zu sagen vorkommt. Aber das verdeutlicht eben dieses direkte Aufeinanderbezogensein, was auch schon anklingt in dieser Formel. Das ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Das ist eigentlich der Ausdruck im Alten Testament, um ein Verwandtschaftsverhältnis deutlich zu machen. Wenn jemand einen Verwandter kennt, sagt er, ja, das ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Und hier, diese zwei Menschen, die in dem Sinne, wie wir es sagen würden, nicht verwandt miteinander sind, erkennen direkt, sie gehören zusammen. Sie sind wirklich ein Fleisch von einem Fleisch. Und dann, das war diese Erkenntnis von dem Menschen, auf die du hingewiesen hast, dieses autonome Verstehen. Und dann folgt im letzten Satz der Lesung am Sonntag eben noch ein Kommentar des Autors, der jetzt nun die gesellschaftliche Relevanz im Heute des Schreibens verdeutlicht. Vers 24. Vielleicht liest den auch nochmal vor. Da haben wir zwei schöne Verse aus der ersten Lesung so wirklich im Wortlaut im Ohr.
Sehr gern. Hier heißt es dann darum, deswegen also Erzählerperspektive, verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Fleisch.
So, durch diesen kleinen Vers machen wir jetzt drei große Schritte, die bemerkenswert sind. Der erste Schritt. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter. Für den einen oder anderen scheint das heute logisch. Im damaligen Kontext ist es total untypisch. Natürlich haben wir eine patriarchale Gesellschaft. Und wir lesen auch, wenn wir weiterlesen in der Bibel, ganz selbstverständlich bei den Patriarchengeschichten, dass immer die Frau ihre Familie verlässt. Hier wird ganz untypisch für den alten Orient gesagt, nee. Der Mann verlässt seine Familienstruktur, sein Lebensumfeld, um mit der Frau zu sein. Hier werden Rollen verkehrt.
Und das zweite Bild nimmt eigentlich nochmal, also der zweite große Schritt ist ja, und er hängt seiner Frau an. Und hier wird nochmal, so wie auch schon zu Beginn des Textes, tatsächlich eine Beschreibung, die eigentlich auf die Beziehung Gott und Mensch abzielt, aufgenommen und hier auch auf das Zwischenmenschliche hingewendet. Denn dieses Anhängen, dieser Begriff, taucht tatsächlich biblisch auch nochmal auch in der Tora auf, im Buch Deuteronomium. Und es geht tatsächlich darum, dass also Israel, das auserwählte Volk, sich an seinen Gott hängt. Es ist auch da eigentlich ja die gedachte, unlösbare Verbindung von erwähltem Volk und seinem Gott. Die beiden gehören zusammen.
Und ich meckere ja oft darüber, wie die alttestamentlichen Texte zerstückelt werden und rausgerissen werden aus dem Kontext. Aber am Sonntag haben wir eine wunderbare Rahmung genau durch diese Theologie, die sagt, guck mal, die Frau, die da erschaffen wird, die ist eine Hilfe für den Mann. Erstes kurzes Prädikat, wie Gott Hilfe für Israel ist. Und wir schließen mit der Ansage, ja, der Mann wird der Frau anhängen. Dieses Anhängen verweist uns auf das Anhängen Israels an seinen Gott. Eine unglaubliche Profilierung, Hervorhebung, Würdigung der Frau innerhalb einer patriarchalen Gesellschaft. Das muss man sich immer wieder verdeutlichen. Wir reden hier wirklich von paradiesischen Zuständen, die, muss man auch sagen, relativ schnell danach im Buch Genesis abgefrühstückt sind. Nach dem Sündenfall in Genesis 3 heißt es schon ganz anders, das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Da ist die Frau wieder deutlich dem Mann untergeordnet.
Aber wie Paulus sagt, darüber wollen wir nicht ein andermal hören. Wir bleiben mal in diesen paradiesischen Zuständen hier.
Aber wir haben noch einen dritten Schritt im Paradies, den wir machen. Und das ist die Aussage, mit der wir schließen und die unglaublich relevant ist dann für unsere Auslegung des Evangeliums. Und sie, jetzt sind sie nun vereint, sie werden ein Fleisch. Das ist schon ein wunderbarer Abschluss, weil sie ja beide aus einem Fleisch stammen. Die Frau ist ja aus der Seite des Mannes genommen, also wirklich ein Fleisch. Und jetzt muss man noch hinzufügen, dass der Begriff Fleisch im Hebräischen allumfassend ist. Es meint den ganzen Körper, die ganze Existenz, das Leben des Menschen. Und hier wird nichts anderes gesagt als die wunderbare Aussage, was auch ein Ideal für heutige Partnerschaften ist. Sie werden eine Lebensgemeinschaft. Sie werden aneinander gebunden. Sie gehen als Einheit durch das Leben.
Uns geht es ja um diese verrückten Normen, um das, wo etwas passiert, womit wir eigentlich nicht gerechnet haben. Und es liest sich irgendwie so ganz flüssig und wir kennen diesen zweiten Schöpfungsbericht und wir kennen auch diesen Ausschnitt da draus. Und trotzdem ist gerade dieser letzte Vers tatsächlich so pointiert, weil er eben die gesellschaftliche Norm eigentlich schon in dieser alten Zeit durchbricht, indem er immer eben davon ausgeht, dass der Mann Vater und Mutter verlässt, also dieses patriarchale Konzept durchbrochen ist und dass er seiner Frau anhängt und tatsächlich nicht die Frau dem Mann anhängt und quasi ihre Abhängigkeit damit in gewisser Weise dokumentiert wird.
Um den Kontrast noch deutlicher zu machen, ist vielleicht ein kurzer Exkurs notwendig, um auf den Begriff des Ehemanns hinzuweisen. Er erklärt nämlich genau das, was du gesagt hast, und das ist das perfekte Sprungbrett ins Evangelium. Denn wenn wir ja auch reden über Ehefrau und Ehemann, Mann und Frau, ist interessant darauf hinzuweisen, dass im Hebräischen der Ehemann als Baal bezeichnet wird. Als Besitzer der Frau. Da ist nichts mit Gleichberechtigung. Da ist klarer, der Mann entscheidet über die Frau. Da ist nicht das Ideal der Lebensgemeinschaft. Der Mann hängt nicht der Frau an. Nein, der Mann besitzt sprachlich seine Frau. Und deshalb verwundert es dann auch nicht, wenn wir im Evangelium eigentlich fast nur in den Worten der Pharisäer die Perspektive des Mannes da hören, wenn es um die Scheidung geht. Der Mann entscheidet nämlich, so sagt auch das Buch Deuteronomium, ob eine Ehe beendet wird oder nicht, weil er eben, sprachgebrauchlich, der Besitzer seiner Frau ist.
Wir setzen jetzt mal wirklich rüber ins Evangelium. Wir sind im 10. Kapitel des Markus-Evangeliums und wir schließen, und das ist auch schon eine kleine Pointe, passt nahtlos an die Warnungen, die wir am vergangenen Sonntag gehört haben. Da hieß es, wenn aber dein Auge dich zum Bösen verführt, deine Hand und so weiter und so fort. Da ging es ja immer darum, auf Abwege zu geraten. Und ein bisschen bleiben wir in dieser gedanklichen Richtung, denn die Pharisäer, die übrigens innerhalb einer großen Volksmenge, das wird hier am Sonntag nicht gelesen, die dann zu Jesus kommen, fragen ihn tatsächlich ja so ein bisschen nach diesen Abwegen, auf die man womöglich doch geraten kann. Es heißt nämlich, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau aus der Ehe zu entlassen? Und es heißt dann eben auch, damit wollen sie ihn versuchen. Das lassen wir ein bisschen außen vor, weil diesen Charakterzug der Pharisäer, den haben wir tatsächlich schon oft genug mit in den Blick genommen. Aber sie fragen, was erlaubt ist, und zwar aus ihrer eigenen Perspektive heraus.
Genau. Und Jesus kehrt die Frage um und sagt, ja, was hat denn Mose erlaubt? Und die Antwort ist das, was ich auch gerade schon gesagt habe, im Buch Deuteronomium, im 24. Kapitel ist klar gesagt, der Mann kann eine Scheidungsurkunde ausstellen und die Ehe zwischen sich und der Frau damit beenden.
Da sind wir dann tatsächlich wieder zurück in dieser patriarchalen Welt, so. Und dann sagt Jesus aber noch hinterher, nur weil ihr, und das ist ja sehr deutlich, so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben. Und dann macht Jesus einen großen Schritt zurück in die Schöpfungsgeschichte selber und erklärt, wie es denn eigentlich wirklich war.
Er verweist auf die paradiesischen Zustände, auf die wir auch schon hingewiesen haben. Und da klingt dieses Wunderbare aus dem ersten Schöpfungsbericht noch an, dass alles gut geschaffen war. Der eigentliche Sinn der Schöpfung ist diese Einheit zwischen Mann und Frau, eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Das Ideal, was aber, das ist im Endeffekt der Ton, den Jesus hier anschlägt, das Ideal, das an der Realität zerbrochen wurde und Mose einen Kompromiss angeboten hat, weil das Volk so hartherzig war. Dieses hartherzig ist ja auch ein Begriff, der gerade bei den Propheten Israels immer wieder kommt, um die Verstockung Israels zu beschreiben, die eben nicht nach dem Willen Gottes handelt.
So, und was hat Gott gewollt? Wenn wir jetzt nochmal in den Text reingucken, dann heißt es in Vers 6 mit Rückgriff auf den ersten Schöpfungsbericht, am Anfang hat Gott sie männlich und weiblich erschaffen.
Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Vers 7, wenn man das vor dem Hintergrund der ersten Lesung genau betrachtet, was ja am Sonntag uns aufgetragen ist. Da steht dann in Vers 7, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch.
Genau, und Jesus macht dann mit dem zweiten Schöpfungsbericht weiter und hier ist die eigentliche Pointe ja verborgen dadurch, dass die Einheitsübersetzung leider nicht so genau übersetzt, wie sie übersetzen sollte. Jesus zitiert hier quasi, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Es klingt wie das, was wir im zweiten Schöpfungsbericht gehört haben, also auf den Mann hin ausgerichtet und das ist ja schon eine Verkehrung eigentlich der Verhältnisse. Aber Jesus spricht hier eigentlich vom Menschen, darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen, damit zwei eins werden. Und damit eröffnet er die Chance, dass hier sowohl Mann als auch Frau die Entscheidung treffen, ihre elterlichen Beziehungen, die Familie zu verlassen, um eben in eine neue mit dem jeweiligen Ehepartner oder der Ehepartnerin einzugehen. Also das heißt, hier wird beiden Geschlechtern, kann man sagen, die Chance eingeräumt, sich positiv für eine neue zu entscheiden, eine neue Beziehung zu entscheiden und damit gleichzeitig alte Verhältnisse aufzulösen.
Und jetzt denkt ihr vielleicht, aber warte mal, die Pointe, es geht doch um Scheidung und alles Mögliche. Was macht ihr jetzt die Eheschließung so zum Thema? Das ist ja die andere Seite der Geschichte. Warum das so bemerkenswert ist, dass hier eben eigentlich Mensch steht. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das geht zurück auf ein Zitat aus der griechischen Übersetzung, dass bereits in der griechischen Übersetzung da Mensch steht und nicht mehr Mann. Weil eben, wie du es gesagt hast, in der Eheschließung, aus dieser Perspektive, wenn man so zitiert, können sich zwei Menschen dazu entscheiden, ihre Familienstrukturen zu verlassen und eine neue Familienstruktur zu gründen. Dass es beiden zusteht, sich für etwas zu scheiden, das eine gemeinsame Entscheidung ist, die eben dann ein neues, ein Fleisch entstehen lässt, das dann, das ist die harte Aussage für uns in unseren heutigen Ohren eben, etwas ist, das der Mensch dann nicht mehr trennen darf, weil es etwas ist, das nach der Aussage Jesu von Gott verbunden wurde.
Und dieses von Gott verbunden, damit sind wir nochmal zurück in der ersten Lesung, das ist genau diese Vokabel, die eigentlich heißt unter ein Joch binden. Damit habe ich eben schon so einen kleinen Exkurs in die Genesis-Lesung eingeflochten, weil es wichtig ist. Es geht hier eben um diese Ebenbürtigkeit, also der Grund, warum der Mensch das nicht auflösen soll, was Gott verbunden hat, ist eigentlich oder resultiert aus dem, was die Eingangsüberlegung Gottes ist, nämlich es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Er braucht eine Hilfe und etwas ihm Ebenbürtiges. Er braucht einen Menschen, ein Gegenüber auf Augenhöhe. Und das ist genau dieses Konstrukt, das Gott gesetzt hat, wo er sagt, ich merke doch, dass es nicht funktioniert, wenn da kein Gegenüber ist, was gleich ist. Also wenn es halt nur Fische oder Vögel oder was auch immer gibt und keinen zweiten Menschen. Und genau das, dieses Erleben, jemanden auf Augenhöhe zu haben, das ist es, was eben Gott verbunden hat, zusammengebracht hat und wovon hier eben das Markus-Evangelium sagt, das darf der Mensch nicht trennen.
Und das ist eine wunderbare Aussage, auch ein wunderbares Bild von dem Joch. Nimmt aber natürlich nicht die Härte, dass hier ganz klar gesagt wird, Scheidung? Nein. Wenn eine Ehe geschlossen ist, gibt es keinen Weg raus. Jetzt können wir es uns einfach machen und sagen, ja, aber guck mal bei Paulus nachher, da gibt es zum Beispiel die Scheidung aufgrund des Glaubens, wenn der Ehepartner nicht glaubt und dann gibt es ja doch Auswege und etc. pp. Aber vielleicht lohnt es sich auch mal den Text in seiner Härte wahrzunehmen und das heißt auch historisch wertzuschätzen. Weil natürlich ist die Kritik aus der heutigen Zeit berechtigt, aber im damaligen historischen Kontext bedeutet Scheidung etwas anderes als heute.
Der Text ist ja auch noch nicht ganz zu Ende, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, denn es kommt dann zu einer etwas kleineren Szene nochmal zu Hause, so setzt Vers 10 ein, befragen ihn die Jünger nochmal zu dem ganzen Sachverhalt und dann antwortet Jesus und sagt eben, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, eine andere heiratet, begeht der ersten gegenüber Ehebruch. Hier ist ja erstmal zugrunde gelegt, wer seine Frau aus der Ehe entlässt. Das Gleiche wird auch über den Mann ausgesagt. Das heißt, es gibt ein Entlassen aus, aber dieses Entlassen aus löst quasi die Verbindung auf, die da ist, aber löst sie nicht endgültig auf, weil tatsächlich eben das, was Gott verbunden hat, untrennbar ist. Und man kann sich zwar distanzieren, so muss man es eigentlich ja ins Bild bringen, aber man kann es nicht dauerhaft trennen.
Und da werden jetzt schwere Geschütze aufgefahren, weil wenn Jesus sagt, das ist Ehebruch, dann sind wir beim Dekalog, bei den 10 Geboten, bei dem einzigen Gesetz, das Gott selbst niedergeschrieben hat. Also wird ganz klar gesagt, ihr begeht etwas, was zutiefst gegen den Willen Gottes ist. Also ganz dicke Kanone, die da aufgefahren wird und geschossen wird. Aber nochmal zurück zu dem, was ich eben angedeutet habe mit dem historischen Kontext. Ich glaube, es ist auch wichtig, und damit nehme ich die Härte des Textes nicht in der heutigen Gegenwart, aber historisch darauf hinzuweisen, dass im damaligen Kontext eine Scheidung eine Katastrophe war für eine Frau. Frauen im damaligen Kontext waren angewiesen auf die in der patriarchalen Struktur der Gesellschaft auf ihren Ehemann. Die brauchten die Sicherheit, die das Sozialgefüge nur durch einen Mann geben konnte. Deshalb ist es wichtig, dass so eine Ehe nicht einfach durch einen Mann beendet werden konnte. Und gleichzeitig, was bemerkenswert ist im Kontext, ist, dass Jesus auf einmal sagt, ja, es gibt ja sogar die Möglichkeit, was ja bei Deuteronomium nicht gegeben ist, dass die Frau eine Ehe beenden könnte. Aber selbst das verbietet dann Jesus wieder.
Es ist so ein bisschen so wie der Erzählerkommentar, könnte man sagen, in der Genesis-Lesung, weil wir hier schon auch den Evangelisten selber ein bisschen raushören, der tatsächlich für einen nicht-jüdischen Kontext schreibt, also mehrheitlich heidenchristliche Gemeinde. Und das ist nämlich der Unterschied, was in der jüdischen Gesetzgebung nicht erlaubt ist, nämlich, dass auch eine Frau quasi ihren Mann entlässt. Das ist in der hellenistischen Rechtsprechung, also der griechisch-römischen Welt, tatsächlich durchaus möglich, dass nämlich beide, Mann und Frau, den jeweiligen Partner, Partnerin aus der Ehe entlassen können. Also da merkt man, dass der Evangelist wirklich auch sehr aus seiner Perspektive spricht, so wie wir den letzten Vers in der Genesis-Lesung als einen Vers erlebt haben, der wirklich im Nachgang des Geschehens eigentlich das Ganze kommentiert.
Diese beiden Perspektiven muss man, also man muss nichts natürlich, sollte man, könnte man, vielleicht ist es gut, sie so zu lesen, als ein Ideal, was bestehen soll. Der Wunsch eben, dass wenn Mann und Frau, das ist die Perspektive der Texte, diesen Ehebund eingehen, es ist ein Bund, ist der wirklich dazu führt, dass sie zu einer Lebensgemeinschaft werden, die nicht mehr trennbar ist, das heißt aber auch, weil sie als Lebensgemeinschaft funktioniert. Das wird in den beiden Texten so nicht thematisiert, aber das ist das Ideal, wir reden hier über Ideale, das Ideal, das hinter den Texten steht, gerade bei der ersten Lesung aus Genesis.
Und wir haben uns sehr zur Aufgabe gemacht, in diesen drei Texten für den Sonntag immer das herauszuheben, was eigentlich gegen die Erwartung ist oder was tatsächlich ein bisschen spielt mit dem, was gängige Vorstellung ist, wie die Dinge denn sein sollten. Und wir müssen jetzt leider einen ganz harten Bruch machen, weil es auch nicht anders geht. Und aber auf jeden Fall noch in die zweite Lesung, also die neutestamentliche Lesung am Sonntag hineinspringen, die jetzt aus dem Hebräerbrief stammt. Darauf könnt ihr euch schon mal alle einstellen, dass wir jetzt so Stück für Stück durch diesen Text wandern in den kommenden Sonntagen. Und hier haben wir auch nochmal eine Verdrehung des Gängigen.
Du sagst Verdrehung, aber ich werde gleich den entscheidenden Vers vorlesen und da werden wir als Christen erstmal sagen, ja, aber das ist doch die Norm, das haben wir doch jetzt so gelernt, daran glauben wir doch, das ist doch jetzt einfach so. Ich rede vom Hebräerbrief, dem zweiten Kapitel, dem Vers 9. Im zweiten Teil davon, von dem Vers, lesen wir, Jesus, ihn sehen wir um seines Todesleidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt.
Das klingt ziemlich paradox und vielleicht erinnert es uns auch an den guten Paulus im ersten Korintherbrief, dass das mit dem Kreuz eigentlich ein Paradoxon ist, daran etwas zu entdecken, was uns weiterführt, was Leben bringt etc. Denn eigentlich ist das Todesleiden und der Hebräerbrief im Übrigen spricht viel vom Todesleiden und erwähnt das Kreuz doch nur ein einziges Mal. Das ist auch ganz, ganz spannend tatsächlich. Er geht sehr auf dieses Todesleiden ein, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sagt er, dieses Todesleiden ist gekrönt. Und das entspricht nun wirklich nicht den Sehgewohnheiten. Beziehungsweise, wenn wir heute auf ein Kreuz schauen, dann gucken wir tatsächlich ja auf die Dornenkrone, die oft dann am Korpus mit dabei ist. Aber das ist ja keine richtige Krone und vor allen Dingen keine, die eigentlich zum Thema Herrlichkeit und Ehre passt.
Das ist eben auch eine radikale Normverschiebung, ein komplett anderes Denken, dass wir als Christen da bereit sind zu denken, dass die Kleinen, die Gedemütigten, die Erniedrigten, die, die ohne Macht in Jesus Christus jemand erkennen können, der ihnen gleich, aber machtvoll ist, weil er mit ihnen leidet, selbst gelitten hat und dann entsprechend dem gnädigen Willen Gottes, wie es da heißt, eben erhöht wurde. Gott wollte, das ist auch absurd bei der Hebräerlesung, aber ist nun mal so, Gott wollte das Leid, weil durch das Leid eben diese Herrlichkeit und Ehre hin zur Krönung führen.
Wenn du den zweiten Teil dieses 9. Verses schon noch weiter zitierst mit dem gnädigen Willen, dann geht es ja sogar noch ein bisschen extremer. Da heißt es nämlich, dass er, also Jesus, für alle den Tod erlitt. Für alle, das ist schon mal sehr klar und sehr eindeutig auch, was unsere oft Einschränkung angeht, für wen denn Jesus stirbt. Aber das Erleiden, das ist auch eine spannende Vokabel. Das heißt eigentlich sowas wie kosten oder genießen. Und damit ist jetzt keine Todessehnsucht gemeint, aber es ist die Grundidee, dass tatsächlich nur in diesem Weg, in diesem ganz menschlich werden Jesu, und das ist eine ganz wichtige Linie im Hebräerbrief, es geht wirklich auch um die radikale menschliche Existenz Jesu. Das wird uns sicher noch weiter beschäftigen in den kommenden Wochen. Das ist ein ganz großes Thema des Hebräerbriefs, dass Jesus eben, obwohl er Gott ist, auch ganz Mensch ist, dass er leidet, dass er diesen Weg geht, dass er das mit sich machen lässt und all diese Dinge auf sich nimmt, aber immer wissend, es führt zur Erlösung, weil es ist der Plan Gottes für uns Menschen, erlöst zu sein. Und deswegen ist dieses Erleiden, was eigentlich ein Genießen, Kosten ist, nicht irgendwie total schräg und anrüchig, sondern es bringt zum Ausdruck, was eigentlich Gottes Hoffnung für uns ist, nämlich dass dieser leidende Sohn alles andere Leiden hinwegnimmt und dass diese radikale Menschlichkeit Jesu uns auch ein neues Menschsein ermöglicht.
Da klingt direkt für mich wieder dieses Gut aus dem ersten Schöpfungsbericht an, dass diese Idee, dass aus dem ganzen Leid und Bösen doch alles wieder hinstrebt zu dem Guten, weil das Gute, dass die Schöpfung gut ist, das ist die eigentliche von Gott gewollte Norm, zu der wir hinstreben, beziehungsweise zu der wir durch Jesus gemäß dem Hebräerbrief wieder hingeführt werden. Das ist ja auch dann der Schluss von der Hebräerlesung, der sehr schön formuliert ist. Denn er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden, stammen alle aus einem, darum schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Wir werden nicht ein Fleisch mit Jesus Christus, aber wir sind mit ihm verbunden und er nimmt uns durch sein Leid hin in die Gutheit der Schöpfung, die eigentlich von Gott intendiert ist.
Es geht um den wirklich gleichen Ursprung, um das, dass Gott am Anfang uns geschaffen hat und dass auch der Sohn aus ihm stammt. Dass wir also in dieser Verbundenheit tatsächlich aus dem Leiden und aus dieser ja in den Tod hineinführenden Existenz Jesus etwas ableiten können, was uns Hoffnung, Ermutigung und tatsächlich auch ein gewisses Durchhaltevermögen im Glauben verleiht.
Man kann also nach der Lektüre dieser drei biblischen Texte für den kommenden Sonntag sagen, dass natürlich jede Religion immer dazu führt, dass Normen grundgelegt werden, die auch als unverrückbar gelten. Aber interessanterweise bieten uns diese biblischen Texte auch die Perspektive, dass Normen oder bestimmte Arten des Denkens, die gefestigt waren zu einer Zeit, verschoben werden durch Gott. Das haben wir radikal gesehen in Bezug auf die Rolle der Frau nach der Schöpfung, die da als Hilfe ist, als ebenbürtig, die ja fast auf eine Stufe gehoben wird mit wie Gott für den Mann. Ein radikales Denken. Das haben wir gesehen in einem herausfordernden Text, der darauf pocht, dass Mann und Frau zu einem Fleisch werden, wenn sie die Ehe eingehen, dass man das eben nicht trennen darf, weil es Gott verbunden hat. Was bis heute ein Zankapfel unseres Glaubens ist und dessen, wie wir Kirchlichkeit definieren. Und das haben wir gesehen nochmal in dem Glaubenssatz, der ja zutiefst in unserem Glauben verankert ist, durch das Todesleiden hindurch Jesus Christus zur Herrlichkeit gelangt ist und uns als seine Brüder und Schwestern mitnimmt auf dem Weg. Also ganz neue Normsetzungen, die uns auch bis heute herausfordern, die bis heute uns fragen lassen, wo wir Normen ziehen, als Gläubige, als Glaubensgemeinschaft, als Kirche.
Ich setze direkt mal bei diesen neuen Normen ein und starte mit meinem Vers für den kommenden Sonntag bzw. die kommende Woche. Denn wir haben einen Teil aus dem Evangelium ausgespart, auch vielleicht, weil er nicht so komplex ist und wir uns diese andere Linie ein bisschen stärker vornehmen wollten. Aber deswegen den Vers 15 aus dem Markus-Evangelium, 10. Kapitel, nehme ich mit. Da heißt es, Jesus sagt, Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Auch das ist eigentlich ein Verstoß mit den Normen, weil man denkt, naja, also für das Reich Gottes, wir sind ja auf einem langen Wege, wo die Jünger viel lernen sollen. Die sollen Erkenntnis sammeln, die sollen eigentlich ja nicht so intuitiv agieren, wie sie das auch gerade hier im Evangelium nochmal tun, in Vers 13 und so weiter und so fort. Weil das ist eigentlich der Zugang zum Himmelreich. Und der Zugang zur Jüngerschaft. Aber Jesus sagt, nee, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, also wer sich dem Reich Gottes, diesem Geheimnis Gottes nicht so neugierig, so unbedarft nähert, so aufgeschlossen, so ohne irgendwelche Vorurteile, ohne Schranken, ohne Normen im Kopf, der wird nicht hineinkommen. Und das ist tatsächlich nochmal ein Sprengen der Regeln, dass es eben gar nicht um das Wissen geht. Es geht nicht darum, dass man sich etwas aneignet vor allen Dingen, sondern es geht darum, dass dieses Reich Gottes in mir Neugier weckt, dass ich mich gerne darauf einlasse, dass ich auch vielleicht ein bisschen hinein stolpere, mich hinein lache, mich hinein tanze, mich hinein spiele, das, was Kinder so tun, und dass das ein Zeichen auch ist, zum Reich Gottes zu gelangen, auf diese gar nicht so schwere Art und Weise mit Gott in Verbindung zu kommen und mit ihm in Gemeinschaft zu treten. Und vielleicht nimmt das auch ein bisschen was weg von der Schwere der Texte, die wir an diesem Sonntag auch lesen.
Danke für deine Gedanken und ich versuche mal anzuschließen, weil ich merke, wenn ich meine Kinder betrachte, vor allem meine Tochter, dass es nicht einfach ist, Kind zu sein. Nicht alles ist perfekt. Es gibt nicht nur diese kindliche Naivität. Und wenn wir uns die Kinder als Vorbild angezeigt werden, will ich dem Rat einmal folgen und mich daran und mir vor Augen führen, wie wunderbar es ist, zum Beispiel in der Klasse meiner Tochter ist, dass da eben, natürlich kennen die den Unterschied zwischen den Jungs und den Mädchen. Die haben auch schon die ersten Vorteile. Die Jungs spielen nur Fußball, die Mädchen mögen das andere, alles klar. Aber in dem Alter, bei denen, besteht noch gar kein Zweifel daran, dass eine Gleichberechtigung herrscht. Dass sie sich gleichwertig gegenüberstehen. Und das ist diese paradiesische Perspektive, die uns so wunderbar in der ersten Lesung angeboten wird. Und die so wunderbar zusammenfließt in dem ersten Vers, den wir direkt zitiert hatten am Anfang dieser Podcast-Folge. Und deshalb möchte ich den auch mitnehmen. Es ist einfach ein grandioser Satz, wenn Gott da sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das ist der klare Hinweis für uns. Einsamkeit ist etwas, das wir als christliche Gemeinde, als Christen sozusagen bekämpfen müssen, weil wir wissen, es ist nicht gut, einsam zu sein. Ein Ideal ist die Zweisamkeit bzw. die Gemeinschaft. Und für die Zweisamkeit gilt, der Mensch braucht jemanden, der ihm eine Hilfe ist, und der ihm ebenbürtig begegnet. Und diese Ebenbürtigkeit ist, glaube ich, dieser eine Nadelstich, den ich am Sonntag spüren möchte, mir deutlich vor Augen zu führen, dass Lebensgemeinschaft, nicht nur auf die Ehe bezogen, sondern auf Familie etc., eine Ebenbürtigkeit, weil ich habe es vorhin gesagt, als Augenhöhe bezeichnet. Dieses gleichberechtigt sich als Menschen sehen und als Menschen eine Lebensgemeinschaft einzugehen und das im Leben umzusetzen. Und dieses Wort ebenbürtig kann man als Frage zu allen seinen Beziehungen mit Menschen eingehen. Und deshalb nehme ich diesen wunderbaren Satz einfach mit und gucke voller Dankbarkeit und Freude auf die Beziehungen in meinem Leben, wo diese Ebenbürtigkeit wirklich verwirklicht ist.
Vielen Dank auch dir, Till, für deinen Vers. Jetzt sei euch wie immer auch noch empfohlen, die Einzelkommentierung nochmal in Ruhe durchzulesen, auch die Verse, die jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind, weil wir den Fokus gesetzt haben auf diese Linie der verrückten Normen. Und wie immer bleibt natürlich übrig am Ende.
Wir wünschen euch viel Freude beim Bibelentdecken.